Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. Es ist Monatsende und Ostern steht bevor, oder unter Umständen ist Ostern schon vorbei, je nachdem natürlich wann oder wie fleißig du diesen Podcast hörst. Und Monatsende heißt immer auch wieder, dass wir einen Rückblick machen, welche Themen haben uns beschäftigt. Und mit mir im Podcast heute ist auch wieder Thomas Hutter. Hallo und herzlich willkommen, Thomas.
Guten Morgen. Hallo, Thomas. Schön, sind wir wieder zusammengekommen, noch vor den Festtagen. Die Zeit läuft wie verrückt im Moment.
Das ist definitiv so und vor allem gibt es auch wieder einige Themen, insbesondere sicherlich das mögliche Verbot von TikTok in den USA ist ein Thema, was uns diesen Monat beschäftigt hat, darüber werden wir sprechen. Dann, wir haben im Januar ja bereits darüber gesprochen, über die Einführung von Microsoft Copilot in den Office-Produkten, da werden wir mal so ein erstes Fazit ziehen, was funktioniert noch nicht so gut, wie kann man es nutzen, wo kann es in der Effizienz helfen und apropos Effizienz, wir gehen auch ein auf Tools, die wir einsetzen, die geneigten Hörerinnen und Hörer wissen, dass wir da sehr stark mit Asana arbeiten, als Projektmanagement-Tool, dass wir andere Tools im Einsatz haben, aber ich möchte von Thomas auch wissen, vielleicht hat er noch ein paar Tools im Einsatz, die seine Produktivität, seine Effizienz erhöhen. Ich habe da auch zwei, drei notiert. Bin gespannt, was da Thomas hat. Und ich würde sagen, starten wir direkt mit dem ersten Thema. Und zwar TikTok-Verbot in den USA. Es ist ja so, dass in den USA immer wahrscheinlicher wird, dass TikTok verboten wird. Beide politischen Lager, also die Demokraten und die Republikaner, unterstützen das, insbesondere wegen den Bedenken möglicher Datennutzung für Propaganda und Spionage durch die chinesische Regierung. Und da gibt es so ein vorgeschlagenes Gesetz, das verlangt, dass TikTok an ein nicht-chinesisches Unternehmen verkauft wird, denn die USA befürchten, dass TikTok eben die Daten für Spionage nutzen kann. Davon betroffen sind rund 170 Millionen Nutzerinnen und Nutzer in den USA. Im Vergleich Meta hat in den USA gemäß den letzten Quartalszahlen 204 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Das nur so am Rande. China kritisiert den Gesetzesentwurf als Angriff auf die Meinungsfreiheit und spannenderweise auch, das ist wieder typisch USA, auf der einen Seite ist TikTok ja bereits auf den Smartphones von Regierungsmitarbeitern im letzten Quartal gesperrt worden, also im Q4 23 wurde es gesperrt. Trotzdem hat jetzt Joe Biden einen eigenen TikTok-Kanal, um junge Wähler anzugehen. Und auch Ex-Präsident Trump macht sich Sorgen. Er ist zwar für das Verbot, aber er macht sich Sorgen, wo er da seine jungen Wähler ansprechen möchte. Und da jetzt die erste Frage an dich, Thomas, was ist deine Meinung zur ganzen Thematik?
Also Bedenken rund um TikTok gibt es ja von verschiedenen Stellen. Das sind ja nicht nur die USA, die in diese Richtung vorstoßen. Es war ja auch in der Schweiz die Debatte wegen den Handys von Parlamentariern etc., wo ja der Schweizer Nachrichtendienst auch Bedenken angemeldet hat. Es ist natürlich immer die Frage, was genau oder welche Gefahren haben wir da, die mitspielen und die Bedenken auslösen. Rund um die Politiker. Ich meine, was man einer App freigibt und worauf die zugreifen kann etc. und was dann überträgt wird, das lässt sich wahrscheinlich irgendwie messen. Da bin ich jetzt auch nicht der App-Spezialist, aber das lässt sich wahrscheinlich herausfiltern, was macht eine App auf einem Handy. Das andere sind natürlich die Metadaten. Wo bewegt sich eine Person? Mit wem war eine Person zusammen? Ich meine, wenn 5 Leute TikTok haben, dann hast du die Freigaben auf dem Handy mit drin, hast natürlich Bewegungsprofile etc. Und wenn die dann natürlich in falsche Hände wieder kämen durch Datenfreigabe oder wie auch immer, dann sind das vielleicht dann eher Sicherheitsprobleme. Die Thematik mit Desinformation und Propaganda und meine, da gab es auch diese Diskussion, sehen asiatische oder chinesische Kinder andere Inhalte als jetzt beispielsweise amerikanische oder europäische Kinder. Hier so nach dem Motto, wir zeigen irgendwelche dumme Influencer, die irgendwelches dummes Zeugs machen, versus ich spiele TikTok-Know-how-Bereiche aus, wo es ja doch auch relativ viele sehr gute Inhalte dazu gibt. Genau. Und wie wird da der Algorithmus gesteuert und beeinflusst? Da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Verschwörungstheorien und weiß der Teufel was. Und dass die App natürlich über unheimliche Daten und eine unheimliche Nutzung verfügt, das ist offensichtlich. Also wenn man die letzten Monate da die Zahlen gesehen hat, wo durchschnittliche Verweildauer auf der Plattform, das sind Zahlen, die hatte Facebook nie in der Höhe und hat Facebook wahrscheinlich auch zusammen mit Instagram gemeinsam nicht. Also von dem her, die App ist beliebt, die App wird genutzt, es werden sehr viele Inhalte eingestellt, aber ja, Fake News, weiß der Teufel was. Ich bin kürzlich, ich kenne da jemanden, der so ein bisschen komisch tickt in Richtung Verschwörungen etc. Ich kürzlich auch eine Nachricht, ein Video weitergeleitet bekommen, war unten gekennzeichnet. KI verlangt der TikTok mittlerweile auch, dass solche Inhalte gekennzeichnet werden. Das war da so um die Zeit, wo Macron gesagt hat, dass es auch in der Ukraine möglich wäre, einzugreifen mit Truppen. Ja. War dann ein Propagandavideo, wo zeigt, wie die Russen ihre Atomraketen vorführen. Die Bilder, die findet man auf YouTube von irgendwelchen Militärparaden vor 10 Jahren. Mit einer KI-Stimme, die eigentlich sagt, dass sie auf DEFCON A-Stufe sind, Absender eine Seite, wo es sehr viele wirre Dinge drauf hat. Und da ist natürlich schon, ich sage jetzt mal, Meta hat da sehr viel gelernt in der Vergangenheit. Die haben mittlerweile sehr gute Tools im Einsatz, um solche Dinge auch zu demystifizieren oder richtig zu stellen, wenn sie merken, dass Aussagen offensichtlich falsch sind, dass da alternative Quellen angegeben werden. Und da ist TikTok halt nirgends. Und da sehe ich ein bisschen das Problem. Ob du das politisch durchbringst, also ich könnte mir vorstellen, wenn da irgendwie 150 Millionen sind es, glaube ich, in den USA, oder wie viel hast du vorher gesagt?
170, ja.
170. Ich meine, das sind Leute, die nutzen die App, die lieben diese App. Ich könnte mir dann auch vorstellen, dass sowas, wie es da beim Sturm auf das Kapitol gegeben hat, einfach unheimlich viele Demonstrationen und Ärger gibt, wo die Politik dann vielleicht auch Mühe hat, das irgendwie durchzubringen. Keine Ahnung.
Ja, ich finde die Bedenken bezüglich Datenschutz, finde ich alles korrekt und richtig. Ich finde das Vorgehen, dass man sagt, dass ein Unternehmen an ein nicht-chinesisches Unternehmen, also sprich dann eher an ein amerikanisches Unternehmen verkauft werden muss, weil wohlgemerkt, der Börsenwert nur vom amerikanischen Teil von TikTok ist bei mehr als 50 Milliarden. Und das muss man sich ja auch zuerst mal leisten können.
Ja, wobei, weißt du, das sind ja Dinge, die wahrscheinlich eher, ich sage jetzt mal, mit Handelsspannungen und die Welt ist ja relativ komplex und China hat einen riesigen Einfluss auf verschiedene Dinge. Vielleicht geht es da um ganz, ganz andere Dinge politischer Natur als effektiv das, was man dann vorgibt, was die App sollen könnte oder macht oder tut. Lobbyismus in dem Bereich hast du in den USA immer gesehen. Als Meta bzw. Facebook damals gestartet war, da sagte man, da hat auch Google die eine oder andere Meldung mitgeholfen, dass da Meta vielleicht nicht immer so einen ganz einfachen Start hatte. Da wird sicherlich Lobbying betrieben von den anderen Playern in den USA, die auch Einfluss haben in der Politik. Also ich meine, Google, Meta und diese Player haben in der Regel ihre Lobbyisten in den entsprechenden Parlamenten mit drin und ich sag mal, da geht's halt dann teilweise vielleicht schon um seine Thema, aber das ist vielleicht eher der Vorwand.
Das ist gut möglich. Eben spannend, ich habe einen Artikel in der NZZ gelesen, wo es eben um das Thema ging, wo auch die Frage aufkam, ja, wenn das an ein nicht chinesisches Unternehmen verkauft werden muss, insbesondere den amerikanischen Teil, da ist ja nur der betroffen, nicht den europäischen Teil, wo rund 50 Milliarden Wert hat aktuell, was natürlich auch senken kann, wenn das Gesetz in Kraft tritt. Dann aber war dann die Frage, ja, wer könnte das kaufen? Wer hätte die finanziellen Möglichkeiten? Und da sind wir dann auch wieder bei den Plattformen, die du genannt hast. Das ist dann eher Alphabet, also Google, Amazon, Microsoft oder eben dann auch Meta. Meta wird sie wahrscheinlich nicht bekommen wegen möglicher Monopolstellungen. Google ist hier wahrscheinlich auch eher schwieriger. Microsoft könnte noch spannend werden, wenn die dort mit einsteigen ins Rennen. Aber da ist für mich dann schon auch die Frage, jetzt geht es um ein chinesisches Unternehmen. Natürlich eben, die Bedenken sind groß, die Bedenken sind da. Könnte das dann nicht Schule machen, auch für andere Unternehmen, wenn man merkt, ah, da kommt ein Unternehmen beispielsweise auch aus Europa, das in den USA eigentlich für Wirbel sorgt, wo dann die Regierung plötzlich sagt oder Gesetzesentwürfe vorschlägt, dass dann auch dieses Unternehmen nicht in EU-Bereichen, wie soll ich sagen, in EU-Hand sein darf. Ja. Das ist ja dann immer so ein Präzedenzfall. Also ja, Präzedenzfall ist ein bisschen hochgestochen, aber es ist ja dann immer so eine Steilvorlage für was Neues.
Ja, wobei eben, also da spielen Handelsüberlegungen mit von Politik von verschiedenen Staaten. Da ist vieles im Umbruch und wahrscheinlich wird vieles in 10 Jahren nochmals anders aussehen, als wir das die letzten 30 Jahre gekannt haben. Es ist so viel Veränderung mit drin und wer was wie steuert und welche Interessen das sind. Nehmen wir das Thema KI ganz kurz als Beispiel. Google, Microsoft, OpenAI, irgendwo in Verbindung mit Microsoft. Hast du viele Nebenplayer, die auf irgendwelche Sparten spezialisiert sind, Meta, die unheimlich breit aufgestellt ist mit dem Thema, wo ihr einen Open-Source-Ansatz fährt. Also, wenn du da im Moment auch so ein bisschen schaust, ist so eine Situation wie früher, irgendwie komprimiert, was wir früher mitgemacht haben mit Diskette, 45 Zoll Diskette, die kleine Diskette, dann kam irgendwo die CD, die DVD, die Blu-ray und dann geht es irgendwo um einen Standard. Mhm. Und wir sind eigentlich jetzt komprimiert in der Situation, wenn man das mit den Laufwerken vergleicht, was da vielleicht irgendwo in 10 Jahren oder 15 Jahren sich entwickelt hat, von der ursprünglichen Kassette her. Wo du sagst, das ist jetzt genau das, weil jetzt geht es darum, wir haben eine riesige Vielfalt, entsprechend viele Player, die Interessen haben, irgendetwas auch möglichst zu ihren Gunsten zu regulieren.
Ja.
Und da spielen so viele Kräfte auf verschiedenen Seiten mit. Und ja, irgendwo geht es auch in so einem Bereich dann vielleicht irgendwo um die Vormachtstellung. Und dass, ich sage jetzt mal, Dinge teilweise, böse gesagt, enteignet werden oder dass sich Spielregeln ändern, gab es in der Wirtschaft schon immer.
Ja, das ist so.
Methoden waren vielleicht teilweise nicht so dreist.
Wie hoch ist deine TikTok-Nutzung?
Unterschiedlich. Es gibt Tage, also ist eher so ein bisschen zeitabhängig und was ich gerade mache. Es gibt Tage, da habe ich wirklich null. Und dann gibt es andere Tage, da kann es dann aber auch schon mal recht lange gehen.
Aber hat sich das so in den letzten 3-4 Monaten gesteigert oder eher reduziert?
Ich sag's mal andersherum. Meine Social-Media-Nutzung hat sich in den letzten 2 Jahren stark verändert. Von früher always on auf möglichst vielen Plattformen zu ich schaue mir selektiv Dinge an und dann ist halt da vielleicht irgendwo die Unterscheidung, will ich News konsumieren, wo ich dann vielleicht eher mal auf meinen Google-Feed oder sowas zugreife, was, wie heißt das, Discovery-Feed oder sowas, ja. Wo ich relativ viele News entdecke, die mich interessieren, thematisch interessieren. Ich bin wesentlich weniger auf Facebook und Instagram unterwegs. Instagram war noch nie irgendwie mein Lieblingskanal. Ich war mehr auf Facebook selber unterwegs, reduziert, poste auch weniger, weil ich es irgendwie im Moment nicht notwendig habe, irgendwie da aktiv zu sein. Also ich habe nichts im Bedürfnis. Ja. TikTok ist dann so im Unterhaltungsbereich irgendwo, du hast mal eine halbe Stunde Zeit und nichts Schlaues zu tun.
Okay.
Und dann kann es auf der Couch auch mal länger werden oder vielleicht noch vor dem ins Bett gehen oder wie auch immer. Ist aber situativ. Mhm. LinkedIn ist mittlerweile, ich glaube, der Kanal, wo ich täglich mehrmals online bin. Eigentlich auch das meiste poste. Und von dem her würde ich sagen, mein Social-Media-Verhalten ist eher passiver geworden.
Okay.
Aber kanalsituativ.
Ja, weil ich frage mit dem Hintergrund, weil ich habe jetzt auch letzte Woche eine News gelesen, dass die Nutzungsdauer bei TikTok einbricht. Also einbricht, dass die nicht mehr wächst, sondern eher stagniert und rückläufig ist. Dass man auch, dass da erste Experten und Analysten davon ausgehen, dass TikTok so den Zenit erreicht hat und jetzt eigentlich so eher dann, ja, wenn man nach dem Gartner Lifecycle geht, jetzt dann der Hype eigentlich jetzt lange angehalten und dass das jetzt sich irgendwo dann einpendelt, weil irgendeinmal hat man alles gesehen auf der Plattform und wenn, sind es dann nur noch Adaptionen und nur noch vereinzelte neue Dinge, die wirklich neu sind.
Ja, ich habe teilweise so für mich das Gefühl, das ist eben das, was ich vom Gefühl her erlebe, es hat nicht mehr so extrem viel Inspirierendes mit drauf, was am Anfang der Fall war. Ja. Und vieles davon findest du dann halt auch parallel noch in den Reels auf Instagram oder auf Meta, wo es dann halt auch nicht so eine Rolle spielt, wo du das konsumierst. Ja. Und ich habe rundherum noch so ein bisschen einen Bekanntenkreis, der doch das eine oder andere dann auch mal noch auf WhatsApp schickt etc. Aber von dem her hast du eigentlich dauernd irgendwo ein bisschen Berieselung und dann musst du vielleicht auch nicht immer aktiv auf die Plattform.
Sag mir, wie alt deine Freunde sind, ohne das Alter deiner Freunde zu nennen. Sie senden mir Videos per WhatsApp.
Ja, und ich finde es auch immer wieder lustig, wie sich Dinge im Verhalten eigentlich replizieren. Magst du dich noch erinnern, wo primär früher waren es die Faxe. Ja. Die nützliche Faxe. Dann waren das eher die E-Mails. Meistens PowerPoint-Präsentationen drin oder angehängte Bilder.
Ja.
Dann war es Facebook. Dinge wiederholen sich. Jetzt ist es auf WhatsApp oder auf den Social-Media-Kanälen generell über die Reels so irgendetwas verschickt. Das sind die Inboxen. Ja. Aber es ist immer wieder das gleiche Verhalten.
Ja, das stimmt, ja.
Ja.
Einfach neue Kanäle. Aber das ist ja auch bei uns im Marketing oder wenn man das Marketing von Unternehmen anschaut, es ist ja dann einfach eben, man macht eigentlich das, was man immer gemacht hat, einfach auf einem neuen Kanal.
Also ich bin auch noch gedanklich in einer Serie Meme Monday oder sowas für LinkedIn. Also um auch den Kanal ein bisschen weniger spießig zu machen.
Ja gut, dass du schon mit deinen Thomas Frey AI Day oder Freitag nur schon mit der Logo-Auswahl oder der Inspiration des Logos, ja.
Ich habe einfach so gedacht, vielleicht gibt es einen gewissen Wiedererkennungswert, mindestens bei den einen. Und ich, also ehrlich gesagt, ich finde die Farbkombination noch ganz gut.
Ja.
Ja, also ich mag dieses Orange irgendwie als Schwarz. Aber ich glaube.
Ja, wenn man sich's gewohnt ist.
Ja. Irgendwie belastet jetzt, aber ich meine, von der Industrie, wo das Logo abgekupfert ist, kann man ja im Online-Marketing immer nur lernen.
Das ist definitiv so, ja.
Also, das ist so für mich wie auch die Affiliate-Leute, das ist so Crème de la Crème, was Tricks und wie, was, wo und anbelangt. Und die Plattformen an sich sind ja breiten genutzt, also broader audience, oder wie sagt man so schön im Targeting bei Facebook. Ja. Ich möchte einfach gerne mal darauf Test fahren mit kommerzieller Werbung.
Ja.
Also ist etwas, ich glaube, das ist ein Projekt irgendwo mal, naja, nach dem Ferien.
Ja, es ist, wir haben ja schon ein paar Mal darüber philosophiert, auch unsere Seminare, ob man die mal auf dieser Plattform bewerben möchte. Ja. So nach dem Motto, mach doch Schleueres mit deinen Händen. So. Oder Nachhaltigeres, aber ja, Nein. Anderes Thema.
Anderes Thema. Muss man im Wording vorsichtig sein.
Genau, ansonsten muss ich dann plötzlich diesen Podcast noch als nicht kinderfreundlich kennzeichnen.
Genau.
Dann, wir haben im Januar schon darüber gesprochen, Microsoft Copilot oder Copilot ist ja jetzt ausgerollt, das kann man zusätzlich lizenzieren. Wir haben ja das bei der Hutter Consult schon seit Mitte Januar oder Anfangs Januar lizenziert und im Einsatz. Im Januar haben wir auch noch darüber gesprochen, eben, was gibt es für Einsatzmöglichkeiten, was erhoffen wir davon, und jetzt möchte ich eigentlich so ein kurzes Fazit ziehen. Was ist so das Fazit von Copilot nach 2 Monaten im produktiven Einsatz?
Soll ich es mal sagen wie ein Anwalt? Kommt drauf an. ich habe für Copilot eine gewisse Liebe entdeckt in Word-Dokumenten drin, wo du sowieso schon viel schreibst, also vielleicht gerade wenn es um konzeptionelle Dinge geht. Was halt wirklich hilft, flüssig zu schreiben, in einem gleichen Spiel zu schreiben, wo du, wenn du Stichworte und ich sage jetzt mal kurze Satzfolgen gibst, ein ordentlich guter Text rauskommt, mag ich.
Ja.
Viele Funktionen sind noch sehr in den Kinderschuhen. Du weißt es, Empower beispielsweise, was wir im Einsatz haben im Zusammenhang mit PowerPoint, im Prinzip ja ein CMS für PowerPoint,
ja.
Wo sehr viele gute Templates und gesammelt, gespeichert, gemacht werden können. Und jetzt nutzt du so ein eigentlich super Tool und dann hast du noch Copilot daneben mit drin, sagst du, okay, das ist meine Vorlage, nimm mein Word-Dokument und erstell daraus eine Präsentation. Da kriege ich eigentlich schon mal eine gute Gliederung hin. Die Inhalte, ich sage jetzt mit einem Tool, wie wir da drin haben, wo du relativ schnell Platzhalter füllen kannst etc., kann man dann halt umgestalten. Aber schon mal dieses ganze Splitting auf dem ist gemacht.
Mhm.
Andere kleinere Funktionen dann drin, die so auf Microsoft auch gezeigt wurden, die funktionieren von mir aus gesehen noch nicht zuverlässig. Also jetzt beispielsweise ändere mir alle Titel von Rot nach Blau oder wie auch immer oder mach das und das. Das funktioniert in den Slides drin von mir aus gesehen noch nicht so gut. Mhm. Aber Ansatz cool.
Mhm.
Gehst du aufs eigentliche Chat-Tool im Teams drin oder über die Webseite drauf, online, dann ist es eigentlich wie ChatGPT.
Ja.
ChatGPT gibt meiner Meinung nach im Moment noch so ein bisschen ausführlichere Dinge mit rein, funktioniert aber sehr ähnlich.
Ja.
Und also ich finde den Ansatz gut oder so Dinge, wenn du im Chat drin bist, wann habe ich das nächste Meeting mit Thomas Besmer, wo gleichzeitig auch Florian Muff mit dabei ist, Findet da den nächsten Termin, wo wir irgendwie zusammenkommen. Sind natürlich einfache Dinge, wo ich den Kalender lange suchen müsste oder manuell suchen. Und ich glaube, da geht es eher noch so ein bisschen sich daran gewöhnen, was man alles damit machen kann und alte Gewohnheiten, die man sich angewohnt hat, über die Jahre umstellen. Mhm. Also, wie sagen wir denn, Habits verändern, Gewohnheiten ändern.
Genau.
Und das funktioniert eigentlich alles relativ gut. Aktuell sind wir ja in einer Phase drin, wo alles sich sehr schnell verändert. Das heißt, ich habe mir im Moment angewohnt, viele Dinge eigentlich doppelt zu machen. Daneben noch im GPT, da haben wir ja, also im ChatGPT, da haben wir ja auch eine Team-Lizenz mit drin, wo, sag jetzt mal, Rate-Limits nicht mehr da sind oder wesentlich höher gelegt sind, wo du mit den eigenen Daten arbeiten kannst. Und ich mache vieles parallel noch da, um einfach zu sehen, was ist der Output. Und mit Gemini habe ich jetzt auch ein paar Mal gespielt. Ich mag den eigentlich. Also auch da kommt wirklich gutes Zeugs heraus. Und darum, ich kann mir im Moment recht gut zu helfen wissen. Es ist noch nicht alles so perfekt, was mir Copilot liefert. Aber gerade so in der Dokumentenerstellung bist du wesentlich schneller.
Ja, es ist auch so, ich bin immer noch ChatGPT-Nutzer, auch was die Eingabe, insbesondere das Textgenerieren oder das Analysieren anbelangt, weil da ist Excel mit Copilot auch noch nicht so weit. Sie haben jetzt massiv aufgeschraubt gegenüber vom Januar, wo es noch Beta war oder Alpha sogar. Und zwischenzeitlich hat man gewisse Funktionen, aber noch nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Aber was ich wirklich top finde, ist beispielsweise auch die Zusammenfassen-Funktion bei E-Mails. Weil es kommt immer wieder vor, dass Mitarbeitende mit Kunden E-Mail-Kontakt haben und irgendeinmal komme ich dann ins CC, damit ich auch informiert bin. Und natürlich könnte ich dann den ganzen Thread durchlesen oder eben ich mache kurz einen Klick, zusammenfassen, habe die wichtigsten Punkte.
Absolute Lieblingsfunktion. Word drin, Absatz markieren der Aufzählungen oder Beschreibung, Titel, irgendwas hat, markieren und dann als Tabelle visualisieren. Ja. Das macht so viele Dokumente so viel übersichtlicher beim Lesen, als wenn da irgendein Prosatext drin steht und eigentlich unheimlich schnell gemacht.
Genau.
Also viele kleine Dinge oder beispielsweise in Teams drin, wenn du Transkribieren einstellst, aktuell Meeting ist besser, wenn es auf Hochdeutsch ist, als auf Schweizerdeutsch, weil dann wird es ein bisschen schwierig im Moment noch mit Copilot. Aber Hoffnung ist ja da, das sehen wir bei den Modellen von Whisper etc., dass ja Schweizerdeutsch da eigentlich schon ganz gut erkannt wird. Ja. Aber wenn wir jetzt Teams nutzen, deutschsprachig oder englischsprachiges Meeting, verschiedene Teilnehmer über Teams zugeschaltet, transkribieren ein oder Videoaufzeichnungen transkribieren ein und Copilot macht eigentlich Echtzeit laufend die Texte dazu, transkribiert und ich kann eigentlich während dem Meeting schon Rückfragen stellen zu dem, was vorher passiert ist. Phänomenal. Muss aber auch im Alltag Einklang finden als Teil der Routine.
Genau.
Ja. Aber erstes Fazit, es ist ja immer so die Diskussion. Ich glaube, was kostet Copilot? 25, 26 Franken pro Nutzer, irgendwo in dem Bereich drin.
Zusätzlich zur Office-Lizenz, ja.
Zusätzlich zur bestehenden Office-Lizenz, ChatGPT, Team
ist auch 25,
Dollar oder sowas, oder Franken oder Euro, also auch irgendwo in der Range drin. Sind die Tool das wert? Ja. Also ich glaube, die Zeitersparnis, die ich durch diese Tools habe, hochgerechnet auf einen Monat, legitimiert 50 Franken locker.
Ja.
Das würde wahrscheinlich auch 500 Franken legitimieren.
Definitiv. Also es ist ja nur schon am ersten Tag des Monats hat man eigentlich die Einsparungen Mehr oder weniger draußen. Und wenn ich jetzt denke, eben Copilot, die Zusammenfassung von E-Mails. Also natürlich könnte ich jetzt einen Thread durchlesen mit irgendwie 20 E-Mails, die hin und her gegangen sind. Das nimmt mir dann irgendwie 30, 40 Minuten in Anspruch. Oder ich mache eine Zusammenfassung und sehe dann, ah, okay, das Mail vom 15. März ist für mich noch relevant, weil dort möchte ich mich vertiefter informiert haben. Dann habe ich 10 Minuten. Das heißt, ich habe schon 30 Minuten eingespart. Hätte ich eigentlich schon die 50 Franken, wenn wir mit unserem internen Stundenansatz rechnen.
Ja, klar. Problematik ist wahrscheinlich dann eher noch das Modell, dass du in vielen Dingen eigentlich zu schnell wirst für das, was du verrechnest.
Das ist dann die Pricing-Thematik, ja.
Wie genau, das ist dann ein anderes Paar Schuhe, aber ja, also ich glaube einfach so Diskussion bei solchen Tools, ja, ist es jetzt 25 oder 30 oder 50 wert, wenn ich schaue, wie viel Zeit, dass ich für mich einsparen kann und auch dann Zeit für was anderes habe.
Ja.
Oder stell dir mal vor, der Blog wird jetzt, glaube ich, 13, 14 Jahre alt.
Ja.
Glaube ich, in diesem Jahr. Ich habe früher, ich würde sagen, pro Tag 2 bis 3 Stunden in den Blog investiert.
Ja.
Das waren teilweise 1 oder 2 Beiträge pro Tag. Einige, die du wirklich oder die ich wirklich selber geschrieben habe, von A bis Z. Klar, Rechtschreibeprogramm, irgendwann hat er auch am Titel noch ein bisschen unterstützt. Aber viel Handarbeit.
Ja.
Hättest du nur schon ChatGPT in der Version, wie es da ist, damals gehabt? Hättest du das 10-fache in der gleichen Zeit rausgehauen.
Mhm.
Und wenn du das dann gegenrechnest, was du mit der Zeit anders, etwas anderes hättest machen können, weil du sie einfach einsparst, dann sind 25 oder 50 oder 500 ein Pappenspiel.
Definitiv,
ja. Ja, aber ich würde sagen, erstes Fazit, gut, mit Potenzial für mich.
Was mich vor allem fasziniert, ist die rasante Weiterentwicklung. Also im Copilot im Januar, als das rausgekommen ist, eher noch, ja, gewisse Dinge haben nicht funktioniert, man musste Eingaben teilweise in Englisch machen, teilweise kamen die Ausgaben in Englisch, musste man sagen, ja, bitte in Deutsch, dann hat es dann aber nicht funktioniert, weil irgendwelche Zugriffe anscheinend nicht geklappt haben. Zwischenzeitlich funktioniert es relativ flüssig. Es gibt schon noch Dinge, wo Fehlermeldungen kommen. Aber dann kann man ja eben dann auf ChatGPT ausweichen.
Ich finde immer noch, wenn das Tool generiert, also wenn Copilot arbeitet, nachdem, dass du gepromptet hast, beispielsweise in Word drin, wird eine Meldung eingeblendet, Dinge auf die Reihe kriegen.
Ja.
Ich feiere das jedes Mal, wenn ich das lese.
Aber eben, es hat viel Funktion, das ist der Riesenvorteil gegenüber von ChatGPT, Gemini oder allen anderen Tools, weil es eben direkt in die Office-Umgebung eingebunden ist. Was ich extrem viel nutze, ist nur schon, wenn ich eine Strategie geschrieben habe oder ein Konzept im Word geschrieben habe und die jetzt präsentiere, dass ich sage, erstell mir aus dem Word eine Präsentation. Die Präsentation ist nicht perfekt, aber 70% ist gemacht. Und das sind wirklich Hilfestellungen, also, die Zeit sparen.
Also ich sag mal, das eine ist, was kann das Tool? Das andere ist so, aber auch ein bisschen die Idee haben, was kann ich dann überhaupt damit machen?
Ja.
Da kann man ein bisschen kreativer sein als Mensch oder man kann halt da vielleicht ein bisschen passiver sein. Musste gestern grinsen, da hast du wegen dem WLAN-Passwort bei unseren Kollegen von Sir Mary, da hat der IT-Professional hat ein WLAN-Passwort gemacht für den Raum, wo ich so denke, dann kannst du ja eigentlich auch gleich hinschreiben und dem Kunden sagen, fuck you. Also eine Zahlen-Buchstaben-Kombination, unheimlich lang. Ich habe es dann abgetippt, war dann auch riesig stolz, dass es beim ersten Mal gleich funktioniert hat. Und dann meinst du so, ja, man hätte sie auch jetzt einfach fotografieren und die Buchstaben rauskopieren können über Google Lens oder wie auch immer. Und ich so gedacht, nee, so weit bin ich jetzt noch nicht im Denken, beziehungsweise so faul bin ich noch nicht. Aber ja, Anwendungscase, klar, auf die Idee kommen könnte man so machen. Das ist jetzt, ich glaube, die große Herausforderung in der nächsten Zeit. Wo setze ich die Tools oder welches Tool für welchen Zweck wie ein, damit ich dann eine maximale Effizienz drin habe?
Ja, und eben, wie du sagst, dass man sich selbst auch damit beschäftigt, wie kann mir das Tool helfen? Mhm. Weil die 100. Promptliste mit den 1000 ultimativen Prompts, die wird dir nicht weiterhelfen.
Nein. Also, ich habe ja kürzlich im Freitag Frameworks aufgezeigt, die du bei Gemini, Copilot und ChatGPT einsetzen kannst. Die sind ja von der Idee her alle irgendwo ähnlich, verfolgen einfach andere Muster. Ja. Und im Endeffekt eben, was kann ich machen über das Tool, die Fantasie zu haben, beziehungsweise auch vielleicht der kreative Gedanke, wo kann ich das Tool einsetzen? Dann, welches Tool bringt mir das beste Resultat für den Einsatzzweck, wo es dann eben eingesetzt werden sollte? Ja. Das sind im Moment, ich glaube, ein bisschen Herausforderungen und gleichzeitig die eigene Art und Weise, wie man Dinge macht, ich sage jetzt mal, challengen.
Ja.
Und dann halt wieder zur Gewohnheit werden. Also wir haben ja die Kategorie oder das Thema nachher noch rund um, du hast glaube fokussiert arbeiten gesagt. Ich würde jetzt mal sagen, vielleicht sollte man dann eher sagen, was sind Tools, die einem helfen, effizient und fokussiert zu arbeiten.
Genau.
Und ich glaube, da kommt es halt so ein bisschen darauf an, wie machst du was oder welche Gewohnheiten legst du dir an. Ich habe zum Beispiel ganz vielmals Dinge, oder in der Vergangenheit ist mir da extrem viel passiert, heute ist so ein bisschen mehr bewusst, wenn es passiert. Du bist irgendwo unterwegs auf einer Webseite, siehst irgendwas, findest du spannend. Früher irgendwo Artikel durchgelesen, wenn du Pech hattest, sind da noch zwei andere Dinge verlinkt, die auch noch interessant sind, halbe Stunde weg. Wertvoll, Input, alles drum und dran, aber eigentlich hätte ich zu dem Zeitpunkt was viel Intelligenteres machen können oder sollen. Häufig ist ja dann so, dass es hätte sollen sein.
Genau.
Wo ich mir heute angewöhnt habe, hat jetzt nicht so eine große Dringlichkeit, ist aber spannend, teilen über Asana.
Ja.
Und dann ist halt irgendwo dann im Teil der Routine, dass du sagst, einmal am Tag oder einmal in der Woche gehe ich halt ganz gezielt diese Dinge durch. Und ist aber auch eine Gewohnheit, wo du dir angewöhnen musst, dass du diesen Vorgang einhältst.
Ja.
Und ich glaube, das ist eben das andere. Und da können auch ganz viele Tools unterstützen.
Genau. Kommen wir zu den Tools, eben so effizienzsteigende oder Tools, die bei der Fokussierung helfen. Ich habe da so zwei Tools, wenn ich starten darf. Und das erste Tool ist, du hast vorhin gesagt, so eventuell auch hat vielleicht auch mit einer gewissen Faulheit zu tun oder eben mit einer gewissen Effizienzsteigerung. Und zwar, ChatGPT hat ja eine App. In dieser App kann ich per Spracheingabe. Und was ich bei mir jetzt festgestellt habe, ich mache deutlich mehr über die Spracheingabe, dass ich einfach die App nehme, auch wenn ich vor dem PC sitze, ich nehme die App, spreche ein, was ich möchte, mache den Prompt, weil ich dadurch deutlich schneller bin, als das Ganze zu tippen. Sende es ab, öffne dann ChatGPT auf dem Browser und gebe es ein. Und ich habe mir dann überlegt, ja, eigentlich, ich möchte ja auch bei anderen Orten mit Texteingaben arbeiten. Und da habe ich mir ein Chrome-Plugin genommen. Das ist, gibt es eine kostenlose Version, die völlig ausreicht. Und zwar die Voice-in-Speak-to-Dictation Chrome-Plugin. Das heißt, ich kann die im Browser installieren und wenn ich irgendwo auf einer Seite bin, ob jetzt auch bei DeepLright oder bei Office Online, also office.com oder sonst irgendwo, oder eben ChatGPT, ich setze einen Cursor aktiviert das Mikrofon und kann dann reinsprechen. In der kostenlosen Version hat er keine Satzstellungen, also er macht dann keine Punkte, Kommas oder was auch immer. Aber wenn man das beispielsweise in DeepL-Write integriert, DeepL-Write macht dann das. Oder eben in ChatGPT oder in Copilot, dass ich sage, hey, Copilot halt nur in der Online-Version, dass ich den Sprachbefehl eingebe und dann sage, schreib mir den Text korrekt mit Satzzeichen, Komma etc. Und das ist jetzt, funktioniert, wenn man im Office ist, sehr wahrscheinlich weniger, beziehungsweise ist dann noch die Hürde etwas größer, wenn man da die ganze Zeit ins Mikrofon spricht, was ja auch das Umfeld stören kann, aber jetzt insbesondere im Homeoffice, ich bin mehr oder weniger, zwischenzeitlich, ich rede extrem viel mit meinem PC und habe dann eigentlich massiv Zeit gespart, weil ich dann A, nicht alles eintippen muss und beim Tippen ist ja dann immer, ja, du tippst und merkst dann, ah nein, ich formuliere es noch anders und beim Sprechen kann ich dann einfach frei Schnauze sprechen, weil das mir persönlich einfacher fällt, als zu schreiben.
Oder das ist ja auch noch, das ist genau auch so eine Thematik, ich glaube, du und ich, wir waren noch in dem Zeitalter unterwegs, wo man noch Maschinenschreiben gelernt hat, beziehungsweise Zehnfingersystem, wo in der Regel die Tastatur dann abgedeckt ist. Und durch das, dass wir uns gewohnt sind, ganz viel Text eigentlich eher zu schreiben und damals auch nicht irgendwie, also Diktierfunktionen am PC, die funktionieren, wenn du ja nicht eine teure Software hattest, noch nicht so lange so gut.
Richtig, ja.
Also ich glaube, ich hatte mal irgendwie eine Software, Dragonspeak oder so irgendwas, oder wo explizit fürs Diktieren war. Das sind so Themen, die sind an mir relativ vorbeigegangen, obwohl ich mir eigentlich gewohnt bin, zu Hause Geräte zu steuern mit der Stimme etc. Aber so bei den Arbeitsgewohnheiten, das ist bei mir noch nicht im Fleisch und Blut, merke aber jetzt zum Beispiel eben mit ChatGPT, mit der App etc., dass ich das auch sehr viel mache, insbesondere unterwegs. Jetzt hatte ich aber letztes Jahr, hatte ich ja diese Unterstützungsaktion mit Urs, der schwer behindert an den Rollstuhl gefesselt ist und aus die Hände eigentlich nicht mehr so viel bewegen kann, also oder sich nicht mehr bewegen kann. Mhm. Und ich sage jetzt mal, sehr, sehr mühsam mit der Tastatur einige Dinge macht. Maus ist dann auch schon grenzwertig, insbesondere wenn du dann noch klicken und machen musst. Und ich habe mich dann im Zusammenhang mit dem Thema Voice-Eingabe generell in Windows auseinandergesetzt und war überrascht, wie viel das man da machen kann. Mhm. Also generell Software steuern, in Word trainieren, etwas diktieren etc. Da brauche ich in vielen Dingen brauche ich nicht mal unbedingt das Plugin, wenn ich mir die Zeit nehme, Windows entsprechend zu trainieren. Mhm. Und da ist unheimlich viel gegangen und häufig haben diese Tools halt eine sehr gute Erkennungsrate, also insbesondere beispielsweise bei ChatGPT Whisper im Hintergrund, es ist abartig gut, auch in Schweizerdeutsch.
Ja, das stimmt, ja.
Und auch das sind natürlich Dinge, du musst dir hier eigentlich ein neues Verhalten antrainieren. Ich tippe nicht los oder ich nutze ein Transkribiersystem. Und wenn du jetzt zum Beispiel Entwicklung anschaust, das neue Samsung Galaxy Handy, was kürzlich vorgestellt wurde, hat ja auch AI-Funktionen mit drin, beispielsweise während Anrufen, dass der Anruf auch gleich direkt in Realtime übersetzt wird. Ja. Also auch da kommen solche Dinge immer mehr mit rein und wahrscheinlich wird das nicht mehr lange gehen. Ich habe da noch eine App auf meinem Handy, wo du Anrufe aufzeichnen kannst. Muss natürlich das Gegenüber entsprechend darauf hinweisen, aber wie man das bei mir auch macht, das ist aktuell eine separate App. Ja, wenn die Entwicklung so weitergeht, dann werden wir wahrscheinlich in Kürze nach einem Gespräch ein Transkript haben, wenn wir das wollen. Ja. Und wenn es sein muss, dann auch noch in einer zweiten Sprache. Also ich freue mich auf den Moment, wenn ich denke, wie viele, ich sage jetzt mal, Kommunikationshinderungen wir haben. Du kennst das auch beispielsweise bei uns in der Firmengruppe. Ja. International aufgestellt, Sprache ist primär Englisch. Bei Meetings etc., obwohl wahrscheinlich 90% der Teilnehmer in Deutsch sich wesentlich wohler fühlen. Warum macht man das? Ja, weil nicht alle Deutsch können. Englisch ist dann irgendwo die Voraussetzung. Ja, wenn du jetzt solche Tools im Einsatz hast und jetzt beispielsweise in deinem Teams-Plugin du reinsprichst und hinten kommt direkt gleich schon Englisch raus. Ja. Ja, auch wenn die Trefferquote nur 90% ist, bin ich bei mir ziemlich überzeugt, dass die wenn ich selber spreche. Also das sind Dinge, wo ich glaube, dieses Voice etc. unheimlich hervorbringen werden.
Ja. Ja, es ist bei mir auch in der Nutzungsverhaltung, eben seit ChatGPT auf dem Smartphone verfügbar ist, mit der Voice-Eingabe, ich versende auch mehr Sprachnachrichten in Instagram oder auch in WhatsApp, was ich vorher, ich habe es gehasst, wenn ich Sprachnachrichten erhalten habe, oder wenn ich eine erhalten habe, habe ich dann immer per Text geantwortet und ich merke langsam bei gewissen, wo ich dann eher mit Sprache antworte, als eben, dass ich dann Text eingebe.
Ja, also ich habe es vor 2 Jahren noch gehasst, heute liebe ich es.
Ja.
ein Tool, wo ich liebe, wo mir den Alltag extrem vereinfacht, wo mich extrem unterstützt, ist TypeDesk.
Ja.
TypeDesk hatten wir mal über AppSumo so eine Lifetime-Lizenz gelöst, bester Deal ever. Ich habe einmal $69 damals bezahlt, so viele freischalten, wie wir wollen. Und dieses TypeDesk, da kann ich extrem einfach Vorlagen für verschiedenste Dinge, die in verschiedensten Tools, Programmen genutzt werden können, via Shortcut, wo ich Textreserven einfügen kann.
Ja.
Das ist eigentlich nichts Besonderes, weil da gibt es ja verschiedene Tools, aber ich kann es halt in der Firma personenübergreifend zur Verfügung stellen. Ich kann da ganz viele Dinge einlegen, die mich sonst extrem viel Zeit kosten beim Tippen oder beim Suchen.
Ja.
Und gleichzeitig eigentlich nicht eine Anwendung ist, wo ich eine KI dafür einsetzen könnte, doch vielleicht mit Copilot, wo die Daten entsprechend verfügbar sind bei uns intern, könnte man das vielleicht noch hinkriegen, aber es wäre auch dann mit Zeitaufwand verbunden. Und das Tool lässt sich extrem vielseitig und mehrsprachig einsetzen und wenn man das dann gleichzeitig noch als Prompt-Bibliothek zum Beispiel nutzt, mit Platzhaltern, die man setzen kann, kann man sich eigentlich recht komplexe Konstrukte am Prompt einfach hinterlegen, wo man nachher nur noch Platzhalter füllt.
Mhm.
Und ich finde das extrem zeitsparend und bringt aber auch so eine gewisse Konsistenz rein, als wenn ich jedes Mal darauf losschreibe.
Definitiv, ja.
Ein anderes Tool, wo mir im Alltag relativ viel hilft, ist Raindrop. Raindrop.io nennt sich das Tool. Das ist ein Bookmarking-Tool, wo ich mit ganz vielen Kategorien arbeiten kann, wo die Webseite kurz aufgerufen wird, wichtigste Dinge schon mal reingeschrieben werden, dass man mit nachher in der Suche wieder gefunden wird, etc. Finde ich extrem wertvoll. Und ich verstehe heute noch nicht, dass es viele Leute gibt, die nicht mit Bookmarks arbeiten.
Ja. Ja, ich habe bei Bookmarks, ich arbeite seit jetzt 14 Jahren mit Evernote, eine Notiz-App mit dem grünen Elefanten. Natürlich, jetzt gibt es Notion, wo deutlich mehr Funktionalitäten hat, auch was in Datenbankrichtung geht. Aber ich habe seit 14 Jahren speichere ich in Evernote. Einerseits eben, wenn ich Websites sehe oder Fachbeiträge, kann ich dann Text direkt in Evernote speichern, auch über ein Chrome-Plugin. hab's drin, ich kann mir Bookmarks speichern, ich habe aber auch alles andere, also alle meine Finanzunterlagen, jeden Brief, den ich erhalte, wird eingescannt über die Smartphone-App oder über den Scanner, der im Büro nebenan steht, geht dann automatisch in Evernote, ist alles durchsuchbar. Also so mein Hirn im privaten Umfeld, beziehungsweise auch teilweise im Business-Umfeld, also Firmennotizen sind nicht in Evernote, aber eben halt fachliche Themen, wie erstellt man also Tipps beispielsweise für eine Produktlaunch-Kampagne oder eben damals, wo ich mich mit Podcasten auseinandergesetzt habe, wie macht man Podcasts, das ist auch alles in Evernote abgespeichert, textlich durchsuchbar, PDFs sind dort drin abgespeichert, die man da irgendwie über Leadgates runterladen kann. Also da so mein komplettes Hirn und komplett durchsuchbar. So eine Erweiterung von Raindrop noch.
Ja, und sonst Effizienz, so ist Roboform.
Ja.
Roboform, zentrale Verwaltung von Passwörtern inklusive regelmäßigen Sicherheitschecks und ob irgendwelche Sachen gelistet sind. Und ich liebe es, auch wenn es immer mal wieder eine Fehlfunktion hat oder mal halt nicht aufpoppt. Aber Passwörter verwalten und automatisch Formulare ausfüllen spart so viel Zeit. Und gerade wenn der Kopf häufig nicht so gut ist im Dinge merken, dann ja.
Genau.
Innerhalb sehr von gut. LinkedIn, Outward Up.
Ja.
Ja. Obwohl wir Facelift und Swat.io und wie sie alle heißen, Tools zur Verfügung haben, muss ich sagen, jetzt für mich, das Persönliche, was ich auf LinkedIn mache, ist Outward Up für mich die Lizenz auch wirklich wert.
Ja. Also einerseits immer das Beitrag schreiben, Inspirationen für Beiträge, Beiträge planen, analysieren, ich kann Snippets vorbereiten, die ich immer wieder verwenden kann.
Also auch das starker Unterstützer im Alltag mit drin, wo du halt einfach Zeit sparen kannst, indem du es dann jedes Mal wieder neu machst.
Oh.
Ja, und ansonsten Language Tool.
Ja.
Also wir sind Schweizer, unser Deutsch ist leider halt nicht ganz so perfekt wie bei den Nachbarn. Das Tool hilft jetzt irgendwie mal.
Was ich noch einsetze seit jetzt rund einem Monat, ist das Plugin Pomodoro Timer in Chrome. Das heißt, den aktiviere ich dann, ist jetzt auf 25 Minuten eingestellt, so dass ich dann wirklich mir 25 Minuten voll fokussiert eine Aufgabe mache. Also, dass ich, weil Wir haben so viele unterschiedliche Tools, teilweise bekommt man Notifikationen, dann liegt das Smartphone noch irgendwo auf dem Arbeitstisch, wo man auch Notifikationen erhält. Und so mit dem Pomodoro-Timer habe ich mir jetzt so angewöhnt, dass ich dann immer so in 25 Minuten Schritte voll fokussiert arbeite, dann 5 Minuten irgendwie Mails anschauen, Workplace, Asana, was dort reingekommen ist etc. Und dann wieder 25 Minuten voll fokussiert, wo ich wirklich nichts anderes mache als diese eine Aufgabe. Und da habe ich das Gefühl, dass ich einen riesen Effizienzgewinn herausholen konnte, bei mir jetzt persönlich, weil man dann schnell normalerweise, bei mir ging es so, schnell halt man dann abgelenkt war, irgendwie plötzlich, da ist eine Mail reingekommen, ist jetzt das auch der Kunde, der auf meine Frage geantwortet hat, dass ich dort weitermachen kann und schon ist dann die ursprüngliche Aufgabe wieder weg.
Ja, also das kann helfen mit diesem Fokussieren und alles andere rundherum ausschalten. Ich habe da mittlerweile die Kälte, dass ich tatsächlich, wenn ich gewisse Dinge mache, Workplace, wo wir ja primär interne Kommunikation darauf haben, aber auch Outlook soweit auf stumm schalte und halt wirklich in der Gruppe müssen wir ja noch Slack nutzen, dass du die Dinge dann einfach wirklich ausschaltest.
Ja.
Und ich hab dann meistens irgendwo wieder eine Zeit drin, wo ich dann ganz gezielt halt die Dinge dann anschaue. ja, wo man sich darauf darum zwingen muss, einen gewissen Ablauf einzuhalten, um nicht laufend sich zu verzetteln.
Genau.
Und da habe ich jetzt aber mittlerweile die Kälte mal einfach 2-3 Stunden aus.
Ja.
Ist teilweise lustig, wie viele Dinge sich dann auch schon erledigt haben.
Ja. Genau. Sehr gut. Thomas, vielen herzlichen Dank. Auch wieder eine Episode mit vielen Insights, Tipps, aber auch Inspirationen und Möglichkeiten. Von daher, vielen Dank
für das Gespräch. War wie immer kurzweilig und flüssig und schöne Ostertage.
Ja, das wünsche ich dir auch.
Wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder, weil für mich geht es an den Ostern jetzt in die Wärme und ja, erst dann Mitte April zurück.
Genau, dann erhol dich gut, schöne Ferien, vielen Dank für deine Zeit und bis bald. Hat dir die Episode gefallen, dann bewerte uns auf iTunes und Spotify und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Ein kleiner Like auf diesen Plattformen kostet dich keine 5 Sekunden, für uns ist aber so die Aufbereitung eines Podcasts schnell mal 3-4 Stunden Aufwand, damit du die 55 Minuten Mehrwert bekommst. Also da gerne einfach kurz ein Like machen oder eben kurz eine Bewertung, das kostet dich keine 10 Sekunden. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu@hutter-consult.com. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du bereits am Ostermontag bei den Social Advertising News des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult wieder mit dabei bist. Vielen Dank und tschüss.